Wir kommen heute zum zweiten Teil von unserer Serie Miteinander schaffen wir's. Und der Titel, wenn wir uns Zeit nehmen, und ist jetzt schon ganz lange eingeblendet, aus bekannten Gründen. Wenn wir uns die Zeit nehmen, um den Titel anzuschauen, kommt doch die Frage auf, ja, was schaffen wir miteinander? Worum geht es bei dem S? Zusammen schaffen wir es. Was ist das S? Und vielleicht, wenn man schon eine Weile in Gemeinden oder Kirchen unterwegs ist, dann möchte man sagen, ja klar, da geht es, denke ich, um Gemeindebau. Dass wir alle miteinander anpacken und dann haben wir eine tolle und lebendige Gemeinde und erreichen auch die Welt. Und es geht darum, doch, dass wir uns ins Zeug legen, miteinander fleissig sind, Dienst übernehmen, rausgehen und so Gottes Reich bauen. Miteinander schaffen wir es. Und das passt doch irgendwie auch ein bisschen zu der Storyline von Nehemiah, weil schließlich besteht doch auch ein Erzählstrang aus dem Buch, besteht doch in der Schilderung vom Wiederaufbau von der Stadtmauer von Jerusalem. Die historischen Eckdaten dazu haben wir am letzten Sonntag schon gehört. Und da haben wir gesagt, ja genau, darum geht es, oder? Wir packen an und zusammen schaffen wir es. Aber dann, wenn wir nur einen kleinen Moment innehalten, dann merken wir, warte mal, da ist doch noch irgendetwas gewesen, da läutet etwas im Hinterkopf. Und ja, stimmt, Jesus hat doch gesagt, dass er seine Gemeinde baut. Und wir bauen auch sein Reich nicht, sondern unser Herr hat uns gelehrt, wir sollen beten, dass sein Reich kommt. Ja, okay. Aber dann könnten wir uns doch einfach wenigstens ins Zeug legen, dass wir die schönsten Gottesdienste und die perfekten Programme hätten, oder? Das wäre irgendwie schön. Und, weil dann geht doch mächtig etwas und dann kommen immer mehr Leute und so erzeugen wir eine Art von einer Erweckung. Wäre das nicht cool? Nein, wäre es nicht, weil alles, was Menschen machen, hat auch nur eine menschliche Kraft. Alles Geistliche kommt nur aus dem Geist, oder? Aber so wäre es doch, zusammen schaffen wir es. Aber da war nochmal etwas gewesen. Und vielleicht geht es dir auch ein bisschen so wie mir, dass ich mir zumindest so ein bisschen überspitzt Erweckung so vorstelle, wie als einfach eine, ich nenne es so, eine perfekte Grossveranstaltung mit ganz viel Worship. Und dann ist es irgendwie Erweckung, oder? Aber wenn man den Originalbericht lesen, so aus den Zeiten, wo Erweckung war, sechs aus Wales, sechs Azusa, sechs Zeiten von der Maria Woodworth Etter und ganz viele andere Zeiten, und das auch im Bewusstsein, dass die allergrößte Erweckung, die die Welt je gesehen hat, läuft gerade jetzt, aktuell, einfach vielleicht nicht gerade in unseren Breitengraden, aber in ganz vielen anderen Ländern ist gigantisch, was geschieht. Und ich gestehe offen, das ist meine tägliche Bettlektüre. Jeden Abend im Bett lese ich aus Erweckungszeiten. Und ich kann das nur empfehlen. Und wenn wir das machen, dann merken wir ganz schnell, dass so die Gottesdienste zum Beispiel in Azusa und Umgebung, also Los Angeles, Azusa Street und Umgebung, vor etwas knapp 120 Jahren, dass die so herzlich wenig mit perfekten Gottesdiensten zu tun haben, wie nur irgendetwas. Sondern einzig und allein es darum gegangen ist, um die Anwesenheit von Gottes Herrlichkeit. Wo manchmal so intensiv war, dass man das Gefühl hatte, wir können sie berühren, wir können sie anlangen. Die Herrlichkeit Gottes, diese Kinderherrlichkeit, ist so stark da, dass man das Gefühl hat, man spürt sie, man läuft drin. So beschreiben es die Leute damals. Und das Wort von Jesus, das er ja damals verkündet hat, das Himmelreich ist näher. Und er seinen Jüngern gesagt hat, geht und predigt das. Das Himmelreich ist näher, greifbar näher. Das hat so seine ganz eigene Bedeutung damals bekommen, die volle Bedeutung in so Erweckungszeiten. Aber nochmal, die Gottesdienste damals, die sind alles andere als perfekt. Da hat man weder vor noch während dem Gottesdienst gewusst, was oder ob überhaupt noch irgendetwas kommt oder ob es das schon war. Manchmal sind die Leute einfach nur auf ihrem Gesicht am Boden gelegen, auch die Verantwortlichen, die man im normalen Gottesdienst erwartet, dass sie leiten oder predigen würden, die sind einfach nur auf ihrem Gesicht gelegen, stundenlang. Manchmal haben die Leute einfach nur gebrüllt und ihre Sünden bekannt. Manchmal haben sie stundenlang einfach nur geschwiegen. Manchmal hat es offensichtlich auch stundenlange Sprachenreden und Sprachengesänge gegeben. Manchmal sogar ganz selten, ganz selten, sogar mehrstündige Predigten. Und manchmal sind die Veranstaltungen gegangen bis zum nächsten Morgen. Und zum Beispiel, der Charles Seymour, einer der Hauptverantwortlichen in Azusa, von ihm heisst es, dass er die grösste von der Zeit, ich weiss nicht aus welchen Gründen, seinen Kopf in einer Schuhschachtel gehabt hat. Vielleicht, dass er nichts sieht oder man nicht gesehen wird, mag auch ein bisschen komisch sein. Aber es ist nicht das, was wir uns unter einem perfekten Gottesdienst wahrscheinlich vorstellen. Ein paar wären vielleicht froh, ich würde es machen, ich mache es nicht. Es ist einzig und allein darum gegangen, dass Gottes Herrlichkeit kommt. Was hat das also mit unserem Thema zu tun, miteinander zu arbeiten muss, wenn es nicht um Gemeindebau und Bau von Gottes Reich geht? Es bringt uns zurück, wie zu den Anfängen, und auch da haben wir schon gehört, letzten Sonntag, es geht uns nicht um eine detaillierte exegetische Auslegung von diesen Texten, das können wir gar nicht leisten in so einer Predigt. Aber weil Gott immer noch der gleiche ist, wie damals, betrachten wir das Buch Nehemia wie so vor einem bestimmten Hintergrund. Vor seinem Wesen, wie ist Gott? Was hat Gott gewirkt? So ein bisschen wie wir es vom Lukas gehört haben. Und der bestimmte Hintergrund, das bestimmte Thema, das wir gewählt haben, um das Buch Nehemia anzuschauen, das ist das Thema Wiederherstellung. Gott möchte wiederherstellen. Und so hat er es bereits vor der Zerstörung von Jerusalem, bevor also die Stadt, worum es im Buch Nehemia unter anderem geht, bevor die zerstört worden ist, lang vorher hat er das schon durch den Prophet Jeremia angekündigt. Und er hat es im Jeremia Kapitel 25, 11 bis 12 und 29, 10, hat er gesagt, wo alles gestanden ist, hat er gesagt, es wird alles zerstört werden, aber nach 70 Jahren wäre er zurückgekommen. Noch bevor der Tempel und der Palast also verbrannt worden sind, die Einwohner ins babylonische Exil geschickt worden sind, weil sie sich einen absoluten Deut geschert haben um Gottes Wort. Ihn aus ihrer Mitte rausgedrängt haben, indem sie andere Götzen abbettet haben und dabei so weit gegangen sind, dass sie ihre Kinder diesen Götzen geopfert haben. Und Gott so rausgedrängt hat, so dass er es nicht mehr länger ausgehalten hat in ihrer Mitte. Und wir im Buch Ezekiel, im 9. Kapitel, lesen, wie seine Herrlichkeit aus dem Tempel ausgezogen ist. Und wenn es irgendeinen schlimmsten Moment gibt, nach dem Sündenfall, auf den ersten drei Seiten der Bibel, wenn es irgendeinen schlimmsten Moment gibt im Alten Testament, dann ist das nicht die Zerstörung von Jerusalem. Es ist auch nicht einmal die Vertreibung von den anderen zehn Stämmen, wie wir sie gehört haben, dort der Syrer, die nie mehr zurückgekommen sind. Sondern wenn es irgendeinen schlimmsten Moment gegeben hat, dann ist es der, wo Gottes Herrlichkeit den Tempel verloren hat. Und dann, auch da haben wir bereits gehört, Buch Esra und Nehemia, die gehören eigentlich zusammen, die erstrecken sich über einen Zeitraum von rund 100 Jahren. Zuerst lesen wir von den Rückkehrern, rund 50'000 Leute, mit dem Zerubabel zurückgekommen sind, rund 50 Jahre später noch dann den Tempelaufbau unter dem Esra. Und dann rund 13 Jahre später der Nehemia, wo der Aufbau von der Mauer macht. Und in dem Zurückkehren fängt das Thema Wiederherstellung, wo ja offensichtlich auf Gottes Herz schon immer war, fängt ja an. Ist es nicht wie auch ein Bild für so manches Leben, wo vieles kaputt gegangen ist, weil man sich ein Deut geschert hat, um was Gott sagt, was er wird wollen, weil man sich gar nicht für ihn interessiert hat, ihn auch gar nicht kennt, der vielleicht noch nie von ihm gehört hat oder auch schon, ist egal. Aber man hat sich einen Deut darum gestellt. Und das Leben ist, wie man dann sagt, ein Scherbenhaufen. Es ist kaputt, es ist wie das zerstörte Jerusalem abbrennt, obwohl Gott so ganz andere Pläne hatte. Ja, für jedes einzelne Leben, von jedem einzelnen Mensch auf dieser Welt. Gott hat so andere Pläne gehabt. Aber wenn man sich ein Deut darum schert, ob bewusst oder nicht, ist letztlich egal. Man weiß es einfach nicht und lebt nicht nach seinen Plänen. Man fragt nach ihm. Und dann gibt es so einen Moment, oder, wo so ein Leben einfach wie so ein zerstörtes Jerusalem ist, so ein Scherbenhaufen. Und da ist so wichtig zum Wissen und Hören und der Botschaft für heute Morgen, Gott ist ein Gott von der Wiederherstellung. Er ist definitiv nicht ein Gott von der Zerstörung. Nicht er hat es kaputt gemacht. Vielleicht auch in deinem Leben, wenn etwas kaputt ist, kaputt gegangen ist. Nein, nicht er hat es kaputt gemacht. Aber er kann es und will es wiederherstellen. Und ist es nicht wie ganz ein starkes Bild, dass die Menschen, die nicht mehr länger haben können dort bleiben, weil Gott gesagt hat, und das hat er bereits schon in den Mosebüchern, also ganz am Anfang, bevor sie überhaupt ins Land reingekommen sind, Israel, also wenn man so sagen will, einfach sehr grob gerechnet, 1000 Jahre vorher, hat er ihnen das schon gesagt. Wenn er meine Wege verlässt, dann könnt er mal nicht bleiben. Und 1000 Jahre später ist es so wie gewesen, nachdem er ganz vieles ganz lang ausgehalten hat und zu ihnen geredet hat. Aber ist es nicht wie auch so ein Bild, so dass, wenn Menschen sich aufmachen, Zerubabel, der zurückkehrt mit diesen 50'000, wenn Menschen sich aufmachen, auch bewegt von Gott, Jesus sagt, niemand kann zu mir kommen, wenn nicht gesagt wird vom Vater. Der Befehl vom Kyros Sedik, die können zurückkommen, sie kommen zurück unter dem Zerubabel, sie kommen wieder in Jerusalem, sie kommen wieder in die Umgebung, wo Gott gesetzt hat, sie kommen wieder in das Land, sie fragen wieder nach seinem Willen. Und dann unter dem Esra, stimmt nicht, unter dem Zerubabel, Entschuldigung, unter dem Esra ist der Punkt, unter dem Zerubabel bauen sie den Tempel wieder auf. Und ist das nicht ein Bild auch für einen Mensch, der umkehrt zu Gott? Und da wird etwas in ihm wieder lebendig. Da wird etwas, der Tempel ja als Ort der Gottesbegegnung, oder? Da wird wieder innerlich, ich bleibe im Bild, ein Tempel aufbauen. Da gibt es wieder eine Gottesbegegnung. Da kommt auch der Heilige Geist rein und in dem Mensch entsteht etwas neu. Komplett neu, wo es außerhalb nicht geben kann, weil nur der Gott Gott ist und nur der Gott auch die Wiederherstellung vermag. Verstehen das Bild? Und jetzt gehen wir in diesem Bild weiter und überlegen uns, miteinander schaffen wir es ja was denn? Dass wenn eben viele Menschen zurückkehren, dann entsteht doch so eine Gemeinde, wo Gott in der Mitte ist. Aber jetzt ist, und die Menschen sind unter dem Esra auch in einen Bund eingetreten. Die haben gesagt, mal, wir wollen Gott. Dich in unserer Mitte haben, wir wollen dich an erster Stelle setzen, wir wollen dein Wort kochen. Wir wollen so leben, wie es dir gefällt, viel einfacher ausgedrückt. Wir wollen, dass du dich über uns freust. Und so sind die Menschen in den Bund eingetreten. Und jetzt, nochmal 13 Jahre später, also Nehemia, unser Buch, jetzt ist die Feststellung, dass aber da immer noch ganz viel Scham und Schande da ist, weil das Jerusalem, wo eigentlich eine Stadt wäre, oder eben die Gemeinde, wo eben eigentlich eine Gemeinde wäre, da fehlen die Mauern. Da fehlt jeder Schutz. Da geht es nicht um Mauern im Sinn von auf einer Grenze, man lässt alles an der Dusse, sondern da geht es, ich bleibe dem geistlichen Bild und ich hoffe, können wir folgen, da geht es um die Mauern von, ja, es gibt ein Glas drinnen und draussen. Ja, es gibt nicht einfach eine Beliebigkeit, sondern es gibt einen Schutz. Und der Mauerbau, der hat zu einem grossen Teil drin bestanden, dass man sich um den Schutt hat müssen kümmern. Da ist unendlich viel Schutt da. Eben wie so ein Leben, wo ein Scherbenhaufen ist. Und mit dem Schutt hat man sich müssen auseinandersetzen. Und zusammen miteinander schaffen muss, das ist so das Bild von Gemeinde, miteinander in der Wiederherstellung unterwegs sein. Wir wissen darum, das eigentliche Werk von der Wiederherstellung schafft Gott. Die Heiligung schafft Gott, aber Schutt auf die Seite tun. Mauern bauen im guten Sinn, von, es gibt es draussen und es gibt es drinnen. Es gibt Sachen, die drinnen nicht gehen. Und miteinander schaffen wir es, wenn wir zusammen unterwegs sind, zu dem Weg von der Wiederherstellung zu gehen. Weil auch das zeigt das Buch von Nehemia, dass Wiederherstellung ganz, ganz fest Hand in Hand geht mit Heiligung. Wiederherstellung ist nicht, oh, bam, Gott reinigt mich und alles ist wieder gut, das kann er sehr schnell und fest bewirken, dann habe ich in meinem eigenen Leben dürfen erleben. Und dann lebe ich gleich weiter. Sondern wie, für die, die die Geschichte kennen, bei der Frau, die frisch ab dem Ehebruch verwutscht worden ist und dann von Jesus geschleppt worden ist, hat gesagt, deine Schulden sind dir vergeben. Oder? Dann verurteile ich dich auch nicht, deine Schuld ist dir vergeben. Aber jetzt gang und sündige nicht mehr. Wieder Vergebung, Wiederherstellung, Heiligung. Jetzt lebe anders. Viele Ausleger haben Mühe mit der Vorstellung, dass unter dem Esra, also 13 Jahre vor unserer Geschichte, dass alle Menschen in den Bund hineingetreten sind, Buss tun haben, auch brüllt haben über ihre Schuld, brüllt haben über all dem, was sie verpasst haben, von dem Guten, das Gott ihnen hätte geben wollen. Und dann, 13 Jahre später, man feststellt, wie man es im Nehemia liest, leck mir. Da war immer noch nicht irgendwie die perfekte heile Welt gewesen. Aber ist es nicht auch in unserem eigenen Leben so, zumindest in meinem, vielleicht auch in deinem, wenn wir 13 Jahre zurückdenken, 2009, 2010, nur als ein Beispiel. Da haben wir hier 185 Mitglieder und jeweils rund um 180 bis 200 Gottesdienstbesuchende gewesen. Das gar nicht bewerten, sondern nur feststellen, es war eine andere Zeit gewesen. In 13 Jahren kann viel passieren. Und es sind auch gerade ein paar Sachen dazwischen gewesen. Oder? Und kann sein, dass ja die Menschen, die den Heiligen Geist noch nicht hatten, das ist ein alttestamentlicher Bericht, und die sagen, ja, wir wollen, dass auch sie, genau gleich wie wir heute noch, müssen feststellen, aus eigener Kraft geht es nicht. Jesus nach voll Christ sein, ist nicht ein Akt von der Disziplin. Es ist natürlich ja, dass ich will. Aber es ist die Bereitschaft, um alles herzulegen. Wir sagen dem auch umkehren, unsere Sünden bekennen, Zerbruch. Und nicht, ja, ich will und ab morgen lebe ich anders. Das sind Neujahrsvorsätze und wir wissen, was mit denen passiert. Spätestens ab dem 3. sind sie vergessen. Und so ist es gar nicht erstaunlich, dass das Buch Nehemia, wir haben es gehört, mit Zerbruch anfängt. Da ist der Mann Nehemia, ein mächtiger, einflussreicher Mann. Und er gehört vom Zustand der Stadt. Und er zerbricht ab, weil er realisiert, es hat auch mit seiner Sünde und auch mit der Sünde von seinen Vorfahren zu tun. Und er stellt sich drin hin und er bekennt das. Und er sagt Gott, auch meine Vorfahren und ich, wir haben gesündigt. Wir sind dir nicht treu gewesen. Wir sind nicht in dem gelaufen. Wir haben es zu locker genommen. Uns war es egal gewesen. Wir haben so ein bisschen spatzig gelassen, gesagt, auch die Mauer braucht es nicht. Man kann noch ein bisschen drinnen, auch ein bisschen draussen. Und er bekennt seine Sünde und er zerbricht. Und ich glaube am Anfang auch von jeder Erweckung, und ich meine gar nicht eine grosse Bewegung, bitte, ich meine die ganz persönliche. Da, was ich dir und mir, jeder und jedem von uns wünschte. Eine persönliche Erweckung und Aufbruch. Die fängt an mit Zerbruch. Mit Erkenntnis, möchte es Gott schenken. Einfach, wie es wirklich um uns steht und wie wir wirklich sind. Und vielleicht hast du das auch schon mal erlebt, aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, da kann man ganz lang, ganz fest brüllen und hemmungslos schluchzen, wenn einem Gott zeigt, wie es um einem steht. Aber dort ist der Anfang von Wiederherstellung. Nicht, yeah, miteinander schaffen wir es, jetzt packen wir an und wirken Grosses, wie wir vielleicht gerne würden, sondern miteinander vielleicht auch einfach nur vor Gott sein und zerbrechen ab dem, was ist. Und wenn wir in unseren Text hineinschauen und so im Thema Wiederherstellung, also eins weitergehen, dann ist, finde ich, eine der stärksten Botschaften da drin, hey, du bist nicht allein. Der Weg, den du gehst, da sind schon andere gegangen. Vielleicht andere Themen, andere Färbungen, aber letztlich das Gleiche. Ein Weg von der Wiederherstellung, von der Heiligung. Ein Weg auch von der Enttäuschung über mir selber, zu merken, Herrschaft dienen, so viele Jahre und immer noch nicht mehr begriffen. Oder immer noch irgendwie Rückfälle oder da, wo ich was auch immer. Und da drin nicht allein zu sein und uns gegenseitig ermutigen und immer wieder ausrichten auf, aber Gott ist treu. Aber Gott liebt uns so sehr. Und bei ihm ist keine Verdammnis, keine Verurteilung, sondern bei ihm ist die Rechtfertigung und die Annahme, die sagt, ich liebe dich. Und das Blut von Jesus Christus reinigt dich von jeder Schuld. Und was immer war in deinem und meinem Leben, er kann es vergeben und er kann wiederherstellen. Du bist nicht allein. Die Kraft der Gemeinschaft. Das zeigt das Buch Nehemia so stark, dass enorme Trümmerfelder, komplette Stadtmauer zerstört von dem riesigen Heer. Da hat sie nicht viel Aufwand gekostet, um es kaputt zu machen im Verhältnis. Aber die kleine Schar, die da war, eine unmögliche Aufgabe. Aber miteinander schaffen wir es. All die Trümmer, all den Schutt auszuräumen. Und Schritt um Schritt eine neue Mauer zu bauen. Festigkeit zu haben. Und so durch Wiederherstellung und Heiligung einen Ort schaffen in unserem eigenen Leben, aber in der Gemeinde, wo Gott gern ist, weil es ihm gefällt. Und ich möchte in aller Kürze ein paar Aspekte anschauen aus dem heutigen Text. Den ersten Teil habt ihr im Flyer. Denn Nehemia hat sich jetzt den Schaden angeschaut. Und das gehört dazu. So Teil von dem Zerbruch ist auch zu sehen. Und da können wir nur sehen, wenn es Gott uns zeigt, wenn es Gott uns offenbart. Zu sehen, was ist kaputt gegangen. Und darum auch so das Gebet für uns selber, Herr, zeig mir, wie es um mich steht. Ist so wertvoll. Lass dich ein, das immer wieder zu beten. Zeig mir, wie du mich siehst. Zeig mir, wie es um mich steht. Und du wirst merken, du hast einerseits überhaupt keine Verdammnis drin. Du hast die totale Liebe und Annahme und auf der anderen Seite die totale Klarheit, wo uns Zeug offenbar wird, wo wir vielleicht gar nie hätten sehen wollen. Wo Gott aber nur darauf wartet, um es zu vergeben und wiederherstellen. Weil er gnädig und barmherzig ist, ohne Ende. Er hat die Mauer also gesehen, ist in der Nacht geschaut, weil der Schaden ist, hat niemandem etwas gesagt. Und dann heißt es, jetzt aber sagte ich zu ihnen, ihr seht das Elend, in dem wir uns befinden. Und das sollte nicht so sein, in einer Gemeinde in Jerusalem. Jerusalem liegt in Trümmern und seine Tore sind verbrannt. Kommt, lasst uns die Mauer wieder aufbauen, damit wir nicht länger ein Gespött sind. Eine Gemeinde, wo es keine Mauer gibt, wo es nicht ein Klasse drinnen und draussen ist, wo es drinnen gleich aussieht wie draussen, ist ein Gespött. Ich erzählte ihnen, wie Gottes gütige Hand über mir gewesen war und was der König mir gewährt hatte, von dem haben wir letzten Sonntag gehört. Da sagten sie, gut, wir machen uns ans Werk. Da haben sie den Mut gehabt. Bauen wir! Und sie ermutigten sich, gegenseitig dieses gute Werk zu beginnen. Halleluja! Als der Horoniter Sanballat, das ist von denen, die sie umgehen haben, der Ammoniter Tobias, ein Beauftragter, und der Rabba Geshem davon hörten, lachten sie uns aus und spotteten. Da habt ihr euch ja einiges vorgenommen. Gegen den König wollt ihr euch auflehnen. Ich ließ ihnen antworten, der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Und wir, seine Diener, werden ans Werk gehen und bauen. Euch jedoch geht Jerusalem nichts an. Ihr habt hier weder Grundbesitz noch Anspruch noch irgendein historisches Recht in der Stadt. Und ist es nicht oft auch so, dass wenn wir uns aufmachen und merken, da gibt es ein Thema in meinem Leben, das Gott mir gezeigt hat, das ich annehmen soll, dass dann vielleicht wie innerlich oder äußerlich wieder Spott kommt und sagt, ah, vergiss es, hör doch auf, das schaffst du doch nie. Wenn wir anfangen, neue Wege einschlagen, vielleicht uns damit auch von alten Freunden trennen, wenn wir merken, sie tun uns nicht gut und heben uns zurück, und dass dann vielleicht Spott kommt. Das heisst, ah, vergiss es, aber willst du jetzt, aber bist du jetzt für einen, oder so. Und ja, da braucht es die Entschlossenheit, da festzuheben und zu sagen, nein, 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 du verstehst das falsch. Ich vertraue nicht auf meine Kraft. Nein, 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 ich gehe ans Werk, aber ich vertraue nicht auf meine Kraft. Sondern der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Wieso? Weil er ein Gott von der Wiederherstellung ist. Weil er sich bis zum heutigen Tag nicht geändert hat. Weil er nicht nur voller Liebe ist, sondern weil er die Liebe ist. Und weil er alle Macht, alle Kraft, aber noch viel mehr alle Wille hat, zum Wiederherstellen, was kaputt gegangen ist, sodass Jesus Christus gesagt hat, genau für da bin ich gekommen, zum Suchen und Retten. Und das Wort Retten ist so, wo die komplette, vollständige Wiederherstellung meint. Zum Suchen und Retten, was verloren gegangen ist, was kaputt gegangen ist. Das ist der Job, das ist der Task, das ist die Mission von Jesus Christus und an der ist er bis heute dran. Und dort, wo du dich auftust dafür, dort, wo wir uns aufmachen und sagen, ich bin einer von denen, ich habe hier ein Thema, das ich Rettung brauche. Oder mein ganzes Leben, das Rettung braucht, dann ist er zur Stelle. Und egal wie lang, egal wie tief und egal wie grusig deine Schuld mag sein, sein Blut ist stärker und grösser und reinigt von aller Ungerechtigkeit und vergibt alle Schuld. Aber da mag es eine Phase geben, wo man den Spott durch muss. Und vielleicht kommt der Spott aus unseren eigenen Gedanken. Und da braucht es etwas, wo man entgegenzusetzen haben. Nämlich nicht ich, Gott wird es tun, weil er treu ist. Ein Auszug dann, was jetzt folgt, und das ist das Coole an diesen zwei Büchern, Esra und Nehemia, da hat es ganz viele Aufstellungen und Listen, wer gekommen ist, wer gemacht hat, da jetzt, wer geschaffen hat. Und es mag auf den ersten Blick langweilig sein, aber es ist so super spannend. Stell dir vor, jetzt machen die sich, nach so vielen Jahren, wo sie eigentlich schon dort wohnen, jetzt machen die sich als Werk. Das ist wie ein bisschen unseren Umschwungtag XXL. Die machen sich als Werk. Und jetzt, wer ist alles dran? Der hohe Priester, Eliashib, begann und baute zusammen mit den Priestern. Wow, yes! Es hat eine geistliche Dimension, der Mauerbau. Es hat eine geistliche Dimension, unsere Wiederherstellung. Damit die Pläne, die Gott für uns vorhat, so wie wir es beim Lukas gemerkt haben, da hat Gott noch Pläne, damit die führen kommen. Und darum braucht es Wiederherstellung, aber darum braucht es auch Heiligung. Dass das, was Gott für dich und mich vorhat, dass das führen kommt. Weil das ist wunderschön. Und das soll geschehen, das soll zur Entfaltung kommen. Die Männer von Tekoa, hey, die sind nicht von Jerusalem, die sind von Tekoa übergekommen. Besser denn das anschließende Stück aus? Doch, die Vornehmen dieser Stadt weigerten sich mitzuarbeiten und gehorchten dem Statthalter, also am Nehemia, nicht. Aha. Auch das kann passieren. Da ist mal so eine Mauer dran, man hat den Tempel aufgestellt, man ist in so einen Bund reingegangen und der Bund heißt, hey, ich gebe dir mein Leben, du sollst Herr von meinem Leben sein. Ich bekenne dir meine Schuld und ich will dir gehören und deine Wege gehen. Kurzfassung. Dass man macht, aber dann doch nicht mehr weitergehen. Einfach bei dem stehen und sagen, oh nein, Mauerbau, oh nein, Schutt. Anstrengend, dass überhaupt nur schwarz schauen, mich damit auseinandersetzen, ich fühle mich gerade überfordert, ich will gar nicht mehr. Und die Vornehmen dieser Stadt weigerten sich mitzuarbeiten. Und ich denke für mich, wie krass. Wir sind heute in Skirka, etwa 2500 Jahre später, und bis zum heutigen Tag wissen wir, die Vornehmen von Tekoa, die sind sich zu fein gewesen, daran mitzuarbeiten. Wie blamabel, aber auch wie krass halt, weil Wir heute wissen ja, okay, der Nehemia war wirklich von Gott gesendet. Wirklich, Gott hat zu ihm geredet. Aber sie damals, sie haben ja können sagen, okay, jetzt kommt einfach wieder so ein, irgendwie in der hergelaufen, 1300 Kilometer, und möchte etwas für uns, hat das Gefühl, was meinst du noch, ist etwas Besseres oder was auch immer, oder du hast da eine Vision, aber ich habe sie nicht. Und jetzt hat krass, gell, 2500 Jahre später, wissen wir, es ist wirklich so gewesen, sie leider haben es nicht erkannt. Und das ist eine tragische, absolut jeder Zeit gewesen. Also, ich bin das Beispiel Azusa heute schon 2-3 Mal gebracht, auch damals, oder? Der heftigste Widerstand ist aus der eigenen Reihe. Ist eine Tragödie, wo sich aber laufend wiederholt und einem nicht darf erstaunen. Gehen wir schnell weiter. Daneben arbeitete ein Goldschmied, Usiel ben Hahaya, und neben ihm der Salbemischer Hanania. Wie krass! Die hätten ja können sagen, sorry. Wir stellen die Voltaren zur Verfügung, oder? Salbemischer war der Apotheker gewesen. Und ich mache dann nachher, der Usiel hätte können sagen, ich mache nachher eine Verzierung fürs Tor. Aber die Jungs haben mich angepackt. Dann haben sie gesagt, ah nein, das ist nicht so, weißt du, wie das Ding, so Wiederherstellung und so. Wir sind mehr in anderen Bereichen tätig, ich bin halt nicht so ein Gespürigen oder was auch immer. Oder das ist mir ein bisschen zu grob schlechtig da. Oder, hä? Sie haben mich angepackt. Allergrößter Respekt für die Jungs. Und auch, oder, ihre Namen sind bis zum heutigen Tag, hey, die zwei haben mich angepackt. Es geht weiter. Neben ihnen baute Refaia ben Hur, das ist übrigens nicht der, den die Eltern unter uns vom Film kennen, der Vorsteher des Halbbezirks von Jerusalem. Hey, der Chef selber, oder? Hat mich angepackt. Hat mich angepackt. Wiederherstellung, Heiligung ist Chefsache. Ist auch die ganz grosse, also die schöne, gute Herausforderung, als Leiter in dem schlicht voranzugehen. Ist ein Thema, wo man als Leitende, und viele von euch sind Leitende auch, in Bereichen von der Gemeinde, etwas zu sagen haben. Zur Wiederherstellung, zur Heiligung. Wenn wir es selber erlebt haben. Denn Jedaja setzt den anschließenden Teil gegenüber seinem eigenen Haus in Stand. Okay, aber immerhin. Er hat natürlich realisiert, da ist meine Hütte, da habe ich relativ viel freie Sicht. Ist schön, wenn die Sonne scheint, ist schlecht, wenn die Finden kommen. Wahrscheinlich besser, mit Zürich die Ruhe. Okay, ein gewisser Eigennutz, aber immerhin. Motiv können unterschiedliche sein, aber er hat mitgeschuckt. Denn der gefällt mir auch extrem. Daneben baute Shalom Belohesh zusammen mit seinen Töchtern. Er war der Vorsteher des zweiten Halbbezirks von Jerusalem, wieder Chefsache. Und bitte nehmen wir es übel, null sexistisch gemeint, aber da geht es um körperliche Arbeit. Die Männer haben im Schnitt 41% Muskelmasse, Frauen 23%. Die Männer sind dazu noch ein bisschen schwerer. Also das ist so. Aber er hat bauen mit dem, was er hatte. Ich habe jetzt halt keine Söhne, aber Töchter habe ich und die können das auch. Logisch, könnt ihr das auch. Und bam, haben sie bauen. Er hat bauen mit dem, was er hatte. Und alle sind dabei gewesen und ich gesagt, oh nein, wir nicht, wir sind irgendwo sind. Nein. Interessiert uns nicht von wegen 41% und 23%. Vergiss es, wir arbeiten mit. So stark. Und dann der gefällt mir sowieso. Die einen meinen, das ist ein Übersetzungsfehler. Ich habe die Sprache nicht, darum kann ich nicht mitdiskutieren. Ich finde es cool, ist schon da. Nach ihm besserte Baruch Ben Sabal mit grossem Eifer. Den Mauerabschnitt zwischen Winkel und Eingangshaus. So. Das mit grossem Eifer hat die Übersetzer irritiert, weil sie sagt, die sind ja alle mit grossem Eifer dran gewesen. Was soll das, dass man den erwähnt? Aber ich stelle mir vor, der Typ, der ist wie crazy dran gewesen. Der hat noch über Stunden gestorben, am Morgen früh schon als erster dran gewesen, am Abend als letzter noch. Und so interessant, jetzt nämlich zwischen dem Winkel und dem Eingang zum Haus des hohen Priesters. Könnte es eben gleich sein, dass es kein Übersetzungsfehler ist, sondern dass der Typ wirklich einen besonders grossen Eifer geschaffen hat, aus allerhöchstem Respekt für den Hohepriester. Und damit aus allerhöchstem Respekt für Gott. Darum hat er sich sowas von uns gezeugt, dass er gesagt, der ist crazy. Der ist jetzt einfach durchgeknallt, der Baruch, so wie der da am Arbeiten ist. Die Leidenschaft ist doppelt aufgefallen. was viel heisst in einer Umgebung, wo ja alle wirklich alles gegeben haben. Ich glaube, es ist kein Übersetzungsfehler, weil es steht nämlich einfach so drin. Letzter Teil. Als Sambalat hörte, dass wir die Stadtmauer wieder aufbauten, wurde er wütend und ärgerte sich sehr. Er spottete über die Juden und sagte vor seinem Vertrauten und dem Heer von Samaria, was machen, so hatte er es gesagt, was machen diese elenden Juden da? Wollen sie einfach drauf losmauern, wollen sie ein Opfer bringen und es an einem Tag schaffen? Wollen sie diese verbrannte Stätte aus dem Schutt wieder zum Leben erwecken? Er macht sich lustig. Das ist nicht unser Humor heute, mit dem kannst du kein Stand-up-Comedian sein. Aber er macht sich lustig über sie und spottet. Und da ist es wieder, oder? Jetzt einfach mit noch viel mehr Ärger drin. Jetzt mit noch mehr Widerstand. Der Ammoniter Tobia neben ihm sagte, sie sollen nur bauen, wenn ein Fuchs an ihre Mauer springt, wird er sie wieder einreißen, es wird eh nichts. Und wir hören keine Erwiderung vom Nehemia. Kein Wortgefecht, nichts, was er sich mit ihnen geliefert hat, sondern er wendet sich an Gott. Da kommt all der Spott, da kommt all das, da kommen alle Sachen, die dir vielleicht auch in deinem Leben sagen, und es geht eh nicht, es wird eh nicht, auch vergiss es, schon deine Vorfahren, und du hast immer, und Baby, und Wiederherstellung ist nicht möglich, mach dich doch nicht lächerlich, wer willst du jetzt, oder willst du jetzt etwas Besseres sein? Und er geht damit zu Gott. Und sagt, Gott, lass du. Da, wenn er nachher betet, der ist nicht Neutestament tauglich. Der ist exklusiv Altes Testament. Er sagt, lass ihren Spott auf sie selbst zurückfallen, gib sie der Plünderung, der Gefangenschaft preis, decke ihre Schuld nicht zu, lösch ihre Sünde vor dir nicht aus. Nein, heute nicht mehr. Wir sollen unsere Feinde segnen. Sollen für die beten, die uns verfluchen und verfolgen. Denn durch die Beleidigung der Bauenden wollen sie dich treffen. Und das passiert doch genau, wenn jemand anfängt, Wiederherstellung zu erleben und auch Heiligung. Heiligung, wo also, ich möchte nochmal eine kurze Klammer machen, bitte erträgt mich noch so lange. Heiligung habe ich mir oft so vorgestellt, so als eine Perfektionierung, wie so ein Diamant, der noch geschliffen wird oder irgendwie das Gold dann wirklich glänzt, also, so on top, so super Heiligung. So ein Musterschüler mit Seepferdli und bam, oder? Und ich realisiere immer mehr, Heiligung ist viel einfacher. Heiligung ist nicht das Komplizierte, was ich tue. Heiligung geht es eigentlich einfach darum, Sachen wegzulassen. Einfach wegzulassen, wo ich merke, das tut mir nicht gut. Weglassen, wo ich merke, das bringt mich nicht näher zu Jesus. Weglassen, was mich eben nicht ähnlicher macht. Einfach. Heiligung ist einfach. Nicht ein Streben nach etwas, sondern ein Weglassen von dem, was man nicht gut tut. Und dann ist es sicher so, das fällt auf. Und dann kommt eben Spott, dann kommt Widerstand. Aber der Widerstand, der gilt gar nicht dir und mir, sondern der gilt letztlich Gott dahinter, weil ja in unserem Leben dort die Heiligung immer mehr von Gottes Wesen, von Gottes Absichten sichtbar wird. Und das stört, dass ich da, weil das passt in keine Gesellschaft, hat noch nie gepasst. Versteht ihr? Trotz allem bauten wir an der Mauer weiter und schon bald war sie bis zur halben Höhe geschlossen. Da hört man zuerst zu denken, das heißt, und schon bald sind wir fertig gewesen. Aber nein, schon bald war sie zur halben Höhe geschlossen. Wiederherstellung ist ein Prozess. Und da gibt es so Themen in unserem Leben, wo man merkt, leck mir, hey, aber da habe ich mich vor 5 Jahren schon mal beschäftigt und jetzt kommt es wieder. Und 3 Jahre später vielleicht nochmal. Vielleicht in einer anderen Form, aber immer wieder, wie man sich so kreisdreht. Wiederherstellung ist ein Prozess und Heiligung ebenfalls. Und das ist auch gut so. Letztlich ist es auch etwas, wo wir das ganze Leben wäre dran sein. Denn alle waren mit Eifer an der Arbeit. Und ganz offen, ich finde das ein wunderschönes Bild und denke, ja genau, eine Gemeinde, die diesbezüglich mit Eifer an der Arbeit ist, an der eigenen Wiederherstellung und Heiligung, am gegenseitigen Helfen, hey, miteinander schaffen wir es. Ja, okay, du kommst aus schwierigen Umfeld, du hast Schwieriges erlebt, was auch immer, aber wann miteinander schaffen wir es? Als Vertrauen zu gewinnen, dass Gott gut ist, dass er treu ist, dass er es durch alles durchbringt und dass er uns wiederherstellen kann, uns gegenseitig Mut zu machen. Miteinander schaffen wir es. Amen.
Amen.
Amen.